Ganz herzlichen Dank euch. Moment, jetzt muss ich erst das Maul wieder schlapp machen. So. Ganz herzlichen Dank euch, dass ihr uns noch so ein bisschen nochmal in Erinnerung genommen habt an die tolle Ich-Glaubstage hier bei euch in Sellingen. Oh, Reißverschluss ist kaputt. Wie war das mit dem Schuster? Bleibt bei den Leisten, das ist was anderes. Ne? Ja, also ihr Lieben, ich freue mich sehr, heute Abend mal wieder bei euch zu sein. Und ja, Sellingen hat immer irgendwie das Vorrecht, eine nagelneue, frische Predigt zu kriegen, so auch heute Abend wieder. Ich möchte mit euch heute über diesen Text nachdenken, den der Thomas uns jetzt schon so ein bisschen durch die Blume angedeutet hat und wo er uns schon so einiges mit hineingenommen hat. Und beim Vorbereiten, schon beim Drandenken über diesen, oder drüber nachdenken über diesen Text, ist mir genau diese Frage durch den Kopf gegangen. Die Hauptperson hier in diesem Text. Wie wird der sich vielleicht in der hintere Gebisse haben, wenn ich das mal so salopp sagen darf? Und wie wird der vielleicht überlegt haben, Mensch, wenn ich das vorher gewusst hätte, was da auf mich zukommt? Wenn mir das jemand vorher nochmal erklärt hätte, dass es auch eine andere Möglichkeit gegeben hätte, was wäre ich froh und dankbar gewesen? Was wäre ich froh gewesen, wenn ich diese Chance genutzt hätte, statt mein Leben zu verdrehen, statt mich mit großen Reichtümern und mit allen möglichen Sachen zu beschäftigen und die wichtigste Frage meines Lebens, die ist mir durch die Lappe gegangen. Ja, wir leben jetzt in einer Zeit, wo viele vielleicht so ein bisschen das Gefühl haben, es geht gerade um Leben und Tod. Es geht um Corona und jeder hat zu Recht auch Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Jeder hat auch so ein bisschen die Sorge, lieber St. Florian, schütz unser Haus, zünd andere an oder so, lass die andere krank werden, aber mich doch möglichst gerade und gesund durch diese Phase hindurchkommen. Aber wer von uns rechnet denn mit dieser Frage, könnte diese Woche meine letzte Woche sein? Und wenn ich das wüsste, wenn ich das vorher wüsste, was müsste ich da vielleicht noch ganz dringend in Ordnung bringen? Mit wem müsste ich vielleicht nochmal unbedingt ein Gespräch führen? Was könnte ich heute noch vielleicht gerade biegen, was nächste Woche schon zu spät sein könnte? Dieser Text ist einer von den Texte in der Bibel, die uns in einer ganz besonderen Brisanz diese Frage vor Augen stellen. Nicht nur als Zuhörer, wo man so eine Geschichte, so ein Bild, so eine Musik anhört und denkt, ach, wie schön. Wenn ich diesen Text lese, dann geht mir es jedes Mal wieder neu durch Mark und Bein. Jesus, danke dafür, dass du mir diese Chance gegeben hast, aber wie viele Menschen links oder rechts werden sich vielleicht irgendwann auch mal fragen, Mensch, Manuel, wenn du mir das vorher gesagt hättest, was hätte ich da vielleicht noch tun können. Ich möchte jetzt den Text lesen, er steht in Lukas 16 und es sind die Verse 19 bis 31. Lukas 16, die Verse 19 bis 31, in meiner Lutherbibel überschrieben vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür, voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben, Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, so dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Was für ein Text, habe ich so denken müssen. Was für eine Dramatik, was für ein Gleichnis. Und ich sage bewusst, das ist ein Gleichnis, das ist eine Bildgeschichte, die Jesus erzählt. Nicht, dass wir jetzt da die hohe Theologie auspacken und jetzt da gleich so eine Schematik draus machen. Aha, also so ist die Hölle, so geht's dazu. Wahrscheinlich ein bisschen wärmer als hier, da könnte man ab und zu mal öfter lüften, da brauche ich mir nicht zu frieren dabei. Nein, um das geht's hier in dieser Geschichte nicht. Sondern wenn wir das Umfeld unseres Textes in Lukas 15 anschauen, da verdeutlicht Jesus den Menschen, ihr kennt Lukas 15 vielleicht, diese drei Geschichten, wo es um Suchen geht. Das verlorene Schaf, der verlorene Groschen und am dramatischsten die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und wo Jesus jedes Mal seinen Zuhörern darüber bruddelt, dass er nichts Besseres zu tun hat, wie Menschen, die gar nicht dazugehören, Menschen, die das gar nicht verdient haben, Zöllner, Sünder, Gesochse, dass Jesus denn das Evangelium sagt. Und Jesus sagt zu den Leuten, hey, dazu bin ich gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Dazu bin ich gekommen, den Menschen weiter zu sagen, was sie wissen müssen, damit sie rechtzeitig, damit sie hier in diesem Leben Entscheidungen treffen können, die ihr Leben und ihre Ewigkeit mit Gott betreffen. Jesus, er ist gekommen, um zu retten. Und hier in dieser Geschichte macht Jesus seinen Zuhörern deutlich, ja, was es heißt, zu spät. Chance verpasst, ein Leben lang um allen möglichen Mist gekümmert, ja, drüber sich geärgert, dass man das Sonderangebot für den Kaviar wieder verpasst hat, dass man jetzt teuer eingekauft hat, von Russland importiert hat, wo man den doch vielleicht beim Aldi viel billiger gekriegt hätte oder so, ja. Über solche Sorgen kann man sich trefflich aufregen. Hätte ich es doch früher gewusst, ja. Aber ein reicher Mann, der sowieso in Hülle und Fülle gelebt hat, der alles gehabt hat, er hat sein Leben verprasst damit, dass er sich um sich selber, um seine Genüsse, um seinen Bauch gekümmert hat. Er hat nie nach Gott gefragt. Er hat sich nie darüber Gedanken gemacht, was will denn Gott von mir? Er hat sich nie darüber Gedanken gemacht, wie könnte ich denn mit meinem Reichtum vielleicht auch was Gutes bewirken in dieser Welt? Vielleicht hat er sich manchmal auch diesen Gedanken gemacht, den ich gerade in der Woche wieder gelesen habe. Ich kann doch nie, gar nicht mehr essen als jeden Tag ein Schnitzel. Wozu brauche ich denn noch mehr Geld? Nein, das war nicht seine Sorge. Er hat nicht wahrgenommen, dass da vor seiner Haustür ein armer Mensch gelebt hat. Ein Bettler. Einer, der von der Gesellschaft, der scheinbar sogar von Gott verlassen war. Ihn hat es nicht gekümmert. Ja, soll doch jemand gucken danach. Ich habe so gedacht, der Lazarus, der da vor der Tür lag, was hätte dem dieses Lied, das ihr vorhin gesungen habt, gut getan? Wie oft hat der sich auch gefragt, ja, ist denn da niemand, der sich mal um mich kümmert, der mir vielleicht mal was Warmes zu essen gibt, der vielleicht mal sich um meine Wunden kümmert, dass nicht immer die streunenden Hunde hier vorbeikommen und meine Geschwüre abschlecke, als einzige Liebeszuwendung, die ich hier auf der Welt noch genießen kann. Worauf kommt's an? Das ist diese Frage, die ich mir am Anfang gestellt habe. Worauf kommt's an? Da wäre die Antwort von dem Lazarus sicherlich eine ganz andere gewesen als die von dem reichen Mann. Und vielleicht wäre eure Antwort auch nochmal eine ganz andere. Was ist mir in meinem Leben wichtig? Hauptsache gesund. Genug zu essen. Frieden, Weltfrieden. Das bin ich froh, dass diese Woche die Wahlen jetzt endlich rumgegangen sind und dass man jetzt vielleicht ein bisschen hoffnungsvoller nach Amerika schauen könne. Wer weiß, was Gott jetzt mit dem neuen Biden anfängt? Wer weiß, was Gott mit dem Trump gemacht hätte? Wir stehen daneben und schauen zu und fragen uns, Herr, was möchtest du uns mit all dem sagen? Dass Jesus diese Geschichte so bildhaft hier erzählt, zeigt mir aber eines. Gott sieht jeden Menschen. Er sieht den Lazarus, der da vor der Tür liegt und arm dran ist. Er sieht den reichen Mann, der sich überhaupt nicht um Gott kümmert. Und er weiß ganz genau, wie es dem geht. Versteht ihr? Welche Entscheidungen ein Mensch trifft, wenn er morgens aufsteht, nämlich der linke oder der rechte Fuß? Gott weiß es. Wie viele Haare jetzt wieder verloren gehe, wenn ich mir mit der Bürste zu sehr durch die Haare rauf? Gott weiß es. Gott weiß, ob dieser reiche Mann am Morgen mal eine Chance gehabt hätte, mal beim Blick aus dem Fenster eben nicht sich darüber zu ärgern, die Hecke könnte auch ein bisschen höher sein, dass ich den Kerl da draußen nicht sehe, sondern er hätte vielleicht mal darüber nachdenken können, Mensch, dieser arme Mann da, wenn ich dem mal einen Arztbesuch bezahlen würde, vielleicht würde der wieder auf die Beine kommen. Wenn ich dem mal jemanden ausschicke, der mal was rechts zu essen gibt, vielleicht könnte der wieder was schaffen. Vielleicht könnte er wieder ins Leben zurückfinden. Vielleicht wird es dem, ach nee, komm, vergiss es, das interessiert doch keinen. Das war auch eine Entscheidung. Darüber nicht nachzudenken und dabei eben an dem Gebot Gottes vorbeizugehen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller deiner Kraft. Diese beiden Gebote, hat Jesus mal gesagt, darin hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Mehr hätte vielleicht Gott von diesem reichen Mann gar nicht erwartet, dass er mal anfängt zu überlegen, Gott, was möchtest du eigentlich mit diesem armen Würstel da draußen anfangen? Nein, da hat er keinen Gedanken drüber gehabt. Es gab auch die anderen Leute, die mit Jesus gestritten haben, die Pharisäer, die ihm vorgeworfen haben, dass er sich um diese armen Würstel kümmert, dass er denen nachgeht und Evangelium erzählt. Die haben sich immer darum gekümmert, dass sie in der Gesellschaft gut dastehe, gerecht aussehe, als die Frömmsten der Frommen anerkannt werden. Aber Jesus hat sie angeklagt, eure Motive sind völlig falsch. Ihr wollt vor den Menschen was gelten, ihr wollt prahlen und glänzen vor den Leuten. Das interessiert doch Gott überhaupt nicht, warum ihr was Gutes tut. Aber das, was ihr tut, damit könnt ihr vor Gott keine Punkte machen, euch nichts verdienen. Worauf kommt es an? Diese Frage wird deswegen relevant, weil es dann hier in unserem Text plötzlich heißt, es begab sich aber, Vers 22, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß, der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Mal Hand aufs Herz, in welcher von den beiden Häuten würdet ihr lieber stecken? Welche Zukunft hättet ihr lieber vor Augen? Von den Engeln getragen werden in Abrahams Schoß. Also ihr merkt an dem Punkt, das ist ein Bild. Der Abraham war ja schon viele hunderte Jahre tot. Aber so haben sich die Juden damals eben den Himmel vorgestellt. Unser Vater Abraham, der Vater Israels, der wartet dort bei Gott. Der lebt auch heute noch bei Gott. Und der erwartet uns da sozusagen sinnbildlich wie Gott selber mit ausgestreckten Armen. Wenn wir kommen, wenn wir das ewige Leben beginnen, dann werden wir von Abraham empfangen. Von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Oder, ja, er wurde begraben. Ausgang offen. Wo das hinführt, schauen wir mal. Wie viele Menschen laufen so auch heute durchs Leben? Ha, das werden wir sehen. Ob es ein Leben nach dem Tod gibt oder so, da kann ich mir dann immer noch genug Gedanken drüber machen. So hat dieser reiche Mann wahrscheinlich auch gedacht. Zweiter Gedanke, den ich euch mitgeben will, ich habe es mal so genannt, es kommt, wie es kommt. So ist der Mann durchs Leben gegangen und so ist der Mann gestorben. Ja, schau mal, es kommt, wie es kommt. Und dann hat er die Augen plötzlich aufgetan, also nicht die leiblichen Augen, er war ja tot. Ja. Aber er hat plötzlich wahrgenommen, oh Mist, also ich glaube, das Zimmer hier hätte ich nicht gebucht, das ist ja viel zu warm. Was ist denn hier los, was soll denn das? Nee, hier bleibe ich nicht, hier gefällt es mir nicht, ich will wieder heim. Nee, gar nicht so, überhaupt nicht. Jesus spricht hier in diesem Beispiel auch wieder so ein bisschen der Volksstimmung entsprechend von einem Ort der Qual, von einem Ort des Gerichtes, von einem Ort, wo es so saumäßig heiß ist, weil es hier brennt, weil hier die Sünde der ganzen Welt sozusagen auf die Menschen zurückfällt. Auf die, die das alles selber hinbringen wollte, die das alles selber bezahle, selber wieder gut machen wollte. Dieser Mann ist jetzt hier an dem Ort der Gottesferne gelandet und er schaut sich um, er fängt an zu schwitzen, dass diese feurigen Qualen, wie er es hier als Pein bezeichnet, nee, das hat er eigentlich nicht erwartet. Das hat er sich so nicht gewünscht. Dieser reiche Mann, er ist hell entsetzt und schockiert, was denn hier jetzt auf einmal auf ihn hereinbricht. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist beim Lesen des Textes oder ob es euch aufgefallen ist, ich rede die ganze Zeit von dem reichen Mann. Unsere Lehrer nicken natürlich wissend, das ist ein Eigenschaftswort, ja, Adjektiv, super. Aber Wir erfahren keinen Namen von diesem Mensch. Vorher habe ich vorgelesen, Lazarus aber, nachdem er gestorben war, wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Da kennen wir den Namen. Hier steht ein Name. Jesus nennt uns einen Namen. Warum denn? Warum weiß er den? Warum kann er uns den sagen? Weil es wichtig ist. Weil er ihn kennt. Versteht ihr? Das ist hier der Unterschied in diesem Text. Es kommt, wie es kommt. Der eine muss sterben und der andere muss sterben. Keiner hier auf der Welt lebt ewig. Aber wir kennen von dem einen den Namen. Lazarus. Eleazar heißt dieser Name im Hebräischen und heißt übersetzt, Gott hat geholfen. Gott ist meine Hilfe. Versteht ihr, dass dieser arme Mensch so einen edlen, so einen tollen Namen hat, ist kein Zufall. Es ist ja ein Beispiel, eine Bildergeschichte. Jesus gibt diesem armen Bettler diesen Namen, weil das sein Leben ausmacht. Weil das die besondere Eigenschaft ist, die diesen Mann durchs Leben begleitet hat. Gott kennt mich. Gott ist meine Hilfe. Auf ihn habe ich vertraut im Leben und auf ihn vertraue ich auch im Sterben. Ist da jemand? Ja. Da ist ein Gott, der mich kennt, der mich lieb hat, auch wenn ich nicht begreife, wie mir es gerade geht. Und was ist das Gegenteil davon? Ein Mensch, den Gott nicht kennt. Gibt es das überhaupt? Gott kennt doch jedes seiner Geschöpfe. Er hat es doch ins Leben gerufen. Er hat doch jedem Menschen einen guten Plan gegeben, sagen wir, wenn wir die Bibel lesen und sind überzeugt davon. Ich möchte euch eine Beispielstelle aus Matthäus 7 vorlesen, die das nochmal ganz besonders zum Ausdruck bringt, wie das kommt, wenn Gott von einem Menschen sagen muss, ich kenne dich nicht. Matthäus 7, Vers 21, da sagt Jesus in der Bergpredigt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Ja, also Menschen, die sich um Gott kümmern, Menschen, die nach Gott fragen, Menschen, die Gott suchen, ja, die kommen mit ihm ins Gespräch. Die fragen nach und die werden merken, ja, Gott kümmert sich auch, er mischt sich ein, er sagt uns, was er will, er begleitet uns durchs Leben und wo sie hinfallen, da hebt er sie wieder auf. Aber die anderen, die nur sagen, Herr, Herr, ja, ich kenne dich oder ich will dich kennen, ich will so tun, als würde ich dich kennen, ich mache ganz viel, was ich meine, was dich interessiert. Aber ich frage nicht nach dir. Und vor allem, wir kommen nicht ins Gespräch miteinander. Ich habe dich noch nicht einmal richtig begrüßt und habe mich vorgestellt. Ich bin der Manuel, ich möchte jetzt mit dir leben. Nein, das alles, was eigentlich zu einer Beziehung dazugehört, hat nicht stattgefunden, sondern sie sagen, Herr, Herr. Jesus redet weiter und sagt, es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, ja? So getan, als ob. Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Ganz viel für Gott getan, aber nicht mit Gott, nicht aus der Beziehung heraus. Das wird am deutlichsten, nämlich dann im letzten Satz in Vers 23, da sagt Jesus, dann werde ich ihnen bekennen. Ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Versteht ihr, es ist kein Zufall in diesem Text, dass der reiche Mann nur der reiche Mann genannt wird, weil er war in der Beziehung zu Gott ein ganz armes Würstle. Er war ein Unbekannter. Und wenn man die Offenbarung ernst nehme, was da im letzten oder im drittletzten Kapitel steht, am Ende unseres Lebens wird es nochmal drauf ankommen, ob unsere Namen im Buch des Lebens stehen. Ob wir da ja eine Zeile haben, wo steht Manuel Wipfler. Armes Würstler, aber ich bin für ihn gestorben, der gehörte zu. Und da darf jetzt jeder seinen Namen eintragen. Und ob er statt armes Würstler was anderes eintragt, um euch zu charakterisieren, ist völlig egal. Gott kennt euch durch und durch. Unsere Namen sollen im Buch des Lebens stehen. Habt ihr eine gute Antwort auf die Frage, bin ich mit Gott bekannt? Könnt ihr da ein fröhliches Ja dazu sagen? Weil das ist die Hauptsache, die hier in unserem Text uns gesagt wird, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich mich drum kümmern können. Ja, und jetzt sehen wir es hier in diesem Text, dritter Gedanke, es kommt richtig dicke für diesen armen, reichen Mann. Jetzt überlegt er, was könnte ich denn tun, um meine Qualen irgendwie zu lindern? Was könnte ich denn tun, um hier aus der Nummer wieder irgendwie rauszukommen, um den Ort wenigstens ein bisschen angenehm zu machen? Was könnte ich denn so tun, dass es wenigstens so aussieht, als wäre ich noch ja, irgendwo, wo es schön ist? Schön ist nach unserem Leben nur noch eine Option. Schön, da ist die einzige Frage, bin ich in der Nähe Gottes? Bin ich dort bei ihm? Egal, wie das denn aussehen wird. Ja, da braucht man nicht noch 5 andere Geschichten lesen. Wir werden es sehen, bei Gott zu sein. Was wir so schön als den Himmel umschreiben. Ob wir dann alle Harfe spielen, irgendwo um den Thron Gottes aus rumstehen oder sonst irgendwelche Sachen mache, ist völlig egal. Aber schön, herrlich wird es sein, wenn wir bei Gott sind. Oder eben von Gott getrennt. Ich habe ein Leben lang nicht nach Gott gesucht. Ich habe nicht nach ihm gefragt. Ich habe mir nie von ihm zeigen lassen, wie ich das kriege, worauf es ankommt. Nein, ich wollte ein Leben ohne Gott führen. Und dann wird es eben auch nach dem Tod so sein, ohne Gott leben zu müssen. Eine Ewigkeit ohne Gott zuzubringen. Die Schuld und die Last meines Lebens alleine tragen zu müssen. Und wie jämmerlich ist es, wie jetzt dieser reiche Mann hier ja mit Abraham feilscht und handelt und fragt, Mensch, könnte nicht der Lazarus, der arme Kerl, ja, jetzt auf einmal bittet er darum, dass der sich um ihn kümmern soll, könnte der nicht wenigstens mal vorbeikommen und seine Tupferfinger ins Wasser tauchen, um meine Zunge zu kühlen. Mehr will ich für den Anfang noch gar nicht. Das mit dem Kaviar, das können wir später irgendwie noch regeln. Nur ein Finger ins Wasser tauchen, um meine Zunge zu kühlen. Ja, auf einmal will er was von Lazarus. Und Abraham sagt, nee, Moment. Reicher Mann, so haben wir nicht gewettet. Im Moment geht's hier überhaupt nicht mehr um dich. Du hast dein Gutes schon gehabt in deinem Leben. Ja, es wäre völlig außer der Spur, wenn du jetzt hier wieder anfängst, Befehle zu erteilen, wenn du den Lazarus, von dem du zu Lebzeiten nie was wissen wolltest, wieder rumzukommandieren, kennst du mir nicht und datest mir mal. Nein, der Lazarus wird jetzt hier getröstet. Er wird hier ja verwöhnt, weil er ein Leben lang Schlimmes erfahren hat. Und du hast dein Gutes gehabt. Das wäre nicht gerecht, wenn du jetzt hier auch noch wieder rumkommandierst. Du musst jetzt auslöffeln, was du dir eingebrockt hast. Ja, Lazarus in Abrahams Schoß. Lazarus, könnte man sagen, an Abrahams Brust, so müssten wir uns eigentlich ein bisschen praktischer vorstellen. Da hat uns mal jemand einen riesen Vortrag drüber gehalten. Die lag früher eben zu Tisch, so beim Abendmahl zum Beispiel. Der Jünger, den Jesus liebte, der an seiner Brust lag, der hat sich jetzt nicht irgendwie an den Bauchnor gelehnt, sondern die lag eben da beieinander, miteinander da im Kreis rum und der eben Jesus am nächsten vor dem Bauch gelegen hat. Das war der Johannes. Und hier darf der Lazarus vor dem Abraham in seinen Armen sozusagen hier sich verwöhnen lassen. Und das andere, was hier auch nochmal wichtig ist in diesem Text, der Abraham muss dem reichen Mann erklären, weißt, und selbst wenn der Lazarus, der ein lieber Keller ist, selbst wenn der wollte, selbst wenn der sich ja freuen würde, wenn er dir noch was Gutes tun könnte, er kann es nicht. Denn da ist diese große Kluft. Da gibt's kein Hinüber und Herüber mehr. Du kannst zwar gucken, was wir machen, wir sehen auch, wie dir es elend geht vielleicht, aber da ist kein Hin und mehr möglich. Wenn ich das gewusst hätte, was kommt. Wenn mir das jemand früher gesagt hätte. Und vor allem, jetzt weiß ich's. Und jetzt weiß ich, wie dreckig es mir geht. Jetzt müsste doch eigentlich, wenn jetzt in meinem Leben, dann doch wenigstens im Leben meiner Brüder noch jemand komme und denen weiterhelfe. Dass es denen, meinen 5 Brüdern, nicht genauso geht wie mir. Was für ein edler Gedanke. Was für eine Motivation. Viel zu spät für ihn, aber höchste Zeit für diese 5 Brüder. Ist es uns auch schon mal so gegangen? Dass wir gemerkt haben, was es bedeuten könnte, in der Gottesferne eine Ewigkeit zuzubringen und dass wir dann rechtzeitig genug noch gemerkt haben und wenn ich jetzt ein Leben mit Jesus beginnen darf, was für ein Vorrecht ist es? Und Mensch, wie viele meiner Klassenkameraden, wie viele meiner Kollegen, meine Nachbarin, ja, wie viele von denen Menschen könnten das eigentlich auch noch bekommen, wenn es ihnen nur jemand erklären würde? Wenn nur jemand bei solchen Fragen mal im richtigen Augenblick einen Satz sagen könnte und denen das Evangelium von Jesus erklären könnte. Ja, es stimmt, wir haben ein Leben lang ohne Gott zugebracht. Ja, dann kann man von Mann zu Mann, von Frau zu Frau mal erklären, wie man das selber erlebt hat, ein Leben ohne Gott. Und wie man es dann vielleicht mal erlebt hat, und jetzt bin ich in den Glauben hineingewachsen. Jetzt habe ich bei jedem Mal, wo ich die Bibel aufschlage, erkannt, was es für eine Gnade ist, dass dieser Gott, der Heilige, ja, der große Gott, dass der sich herabbeugt, um mir in meinem Leben den Weg zu zeigen, wie ich Frieden mit Gott finden kann. Wenn ich das gewusst hätte, wenn mir das jemand gesagt hätte, oder wenn doch nur jemand hingehen würde und würde es meinen Brüdern weiter sagen. Wie geht's euch jetzt mit der Antwort vom Abraham? Der Abraham sagt, nö, machen wir nicht. Es geht nicht. Der Lazarus, der ist jetzt hier am Ziel angekommen. Der geht nicht nochmal danunter und guckt jetzt nach deinen Brüdern. Es geht nicht. Und vor allem, die haben doch schon alles, was sie brauchen. Die haben Mose und die Propheten, ja, also so den Teil der Bibel, die wir das Alte Testament nennen. Da steht so viel über Gottes Liebe zu den Menschen, so viel über seine Treue und Gnade drin, so viel über die Barmherzigkeit Gottes. Wenn sie da anfangen, nach Gott zu fragen, wenn sie anfangen, hier Gott zu suchen, dann lässt er sich von ihnen finden, so hat er es doch versprochen. Und außerdem Jesus ist jetzt da. Jesus lebt hier unter euch, um euch die Liebe Gottes nahe zu bringen. Und er ist sogar euren Tod gestorben. Er hat eure Strafe auf sich genommen, damit ihr Frieden mit Gott bekommen könnt. Und er ist sogar von den Toten auferstanden, damit wir Menschen einen Beweis haben dafür, dass er der Retter, der Messias, der König dieser Welt ist. Sie haben Mose und die Propheten, den sollen sie hören. Da sollen sie suchen, da bekommen sie alles. Nur weil einer von den Toten auferstehen würde, das wäre wahrscheinlich ein riesiges Spektakel, ja, mit zentimetergroßen Buchstaben in der Bildzeitung am nächsten Tag. Und drei Tage später wäre wieder der Fußball oder wäre der Trump oder sonst irgendwas wieder viel wichtiger. Und es wird keiner mehr danach fragen. Wenn sie dem nicht glauben, was sie in der Bibel hören. Wenn ihnen das niemand erklärt, ja, was wir von Jesus wissen können. Dann wäre das auch dann nicht glauben, wenn einer von den Toten aufersteht. Wenn ich das gewusst hätte. Wir leben in dramatischen Zeiten und wir haben es jetzt vielleicht gerade besonders mit Menschen zu tun, die uns vielleicht vorjammern, wie das schlimm ist, mit einer Atemmaske hier durchs Leben zu gehen und wie das nervig ist, wenn die Brille beschlägt oder sonst irgendwas. Wir sind ja als Deutsche sowieso besonders gut im Jammern und im Klagen. Aber vielleicht sind wir auch in einer Zeit, wo wir einfach merken, dass die Menschen jetzt wieder besonders Halt suchen, dass ihnen jetzt so ihre vermeintlichen Sicherheiten, das Geld auf dem Konto, ja, die Yacht irgendwo im Mittelmeer oder sonst irgendwas, dass ihnen das im Moment alles nicht weiterhilft, wenn sie eine Krankheit kriegen, die sie vielleicht innerhalb von 4 Wochen das Leben kosten könnte. Ja, dann tröstet man sich immer so leicht mit der Statistik, ja, 99 andere überleben es doch. Okay, aber du, vielleicht bist du der 100. Wer gibt dir Halt? Wer gibt dir Geborgenheit? Wer hat die Antworten auf die Fragen deines Lebens, wenn es drauf ankommt? Damit du, Nachbar, du, Freund, du, Kind, dann nicht hinterher sagen musst, wenn ich das gewusst hätte. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das Angebot steht. Und die Menschen sollen es hören. In der Bibel lesen wir, und selbst bis Jesus wiederkommt, und wenn es da drunter und drüber geht, bis zum Schluss soll dieses Evangelium verkündigt werden. Ihr lieben Sönninger Gemeinschaftsgeschwister und Teenager und Jugendbünder und was man alles habe und vor allem die Hauskreisler. Jetzt ist die Zeit, wenn nicht jetzt, wann dann, wo wir das unseren Mitmenschen wieder weitersagen könne und weitersagen solle, dass niemand am Schluss sagen muss, oh, hätte es gewusst. Lass uns beten miteinander. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein teures Wort, das wir auch heute wieder aufschlagen durften, um darin einen ganz tiefen Blick in dein Herz hineinzuwerfen. Danke, Herr, dass du den Menschen, ja, mit dieser dramatischen Geschichte, den Menschen in deiner Umgebung mal wieder verdeutlichen wolltest, warum du auf diese Welt gekommen bist, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Herr Jesus, und ich danke dir, dass du uns heute Abend ausgerechnet mit diesem dramatischen Text in unserer Situation 2020, ja, mitten im November, wieder zu verdeutlichen, was dir am Herzen liegt. Du möchtest auch heute noch Menschen suchen, die ohne Halt, die ohne Gott, die ohne Liebe durchs Leben gehen und ihnen etwas von dir weitersagen. Herr Jesus, vorher haben wir das so toll gehört. Ja, gibt's da jemand, der uns in unserer Not, in unseren Fragen, in unseren Sorgen nah ist? Danke, Herr, dass du da bist und dass du jedem Menschen begegnen möchtest, der anfängt, ehrlich nach dir zu suchen und nach dir zu fragen. Herr, und ich möchte dich bitten für mich, aber noch mehr möchte ich dich bitten für alle meine Geschwister hier. Schenkest du, dass wir in dieser Woche, wenn wir Menschen begegnen, die dich noch nicht gefunden haben, dass wir die Chance wieder nutzen, ihnen etwas von dir weiterzusagen. Einen guten Satz, ein liebes Wort über unseren Glauben und unsere Beziehung zu dir, Herr, der die anderen Menschen ja draufbringen kann, der ihnen weiterhilft auf dem Weg zu dir. Herr Jesus, danke dafür, dass noch Gnadenzeit ist und dass du uns jetzt noch gebrauchen willst und gebrauchen kannst als Licht und Salz für diese Welt. Bitte segnet uns dabei. Amen.